Was genau steht in der Bibel von der Auferstehung Jesu? Es geht um die Zeit von Karfreitag bis Ostersonntag. Was ist da passiert? Und wo stehen die ältesten Texte? Von den vier Evangelien ist das Markus-Evangelium das, das am frühesten geschrieben wurde. Matthäus und Lukas sind von ihm abhängig, haben es später überarbeitet. Darum gehe ich immer vom Markus-Evangelium aus, wenn ich wissen will, wer war denn am nächsten an den Ereignissen dran. Man muss aber immer noch bedenken, dass Markus etwa 30 Jahre nach dem Tod Jesu erst das aufgeschrieben hat. Möglicherweise hat er eine Passionserzählung vorgefunden, die noch älter ist, aber das ist in der Wissenschaft umstritten. Im Markus-Evangelium steht die Ostererzählung und die vorausgehende Karfreitagserzählung in den Kapiteln 15 und 16. Während normalerweise das Markus-Evangelium einzelne Stücke aus dem Leben Jesu lose aneinanderreiht, weil er nicht weiß, wann und wo und zu wem hat er Jesus das gesagt, bei welcher Gelegenheit und in welchem Zusammenhang ist dies und jenes geschehen. Im Unterschied dazu ist die Passionserzählung bei Markus ein chronologischer Bericht. Wir können die einzelnen Tage unterscheiden. Wir können auch sogar am Karfreitag zum Beispiel die einzelnen Uhrzeiten unterscheiden. Im 15. Kapitel steht gleich im ersten Vers, dass die Hohepriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat, in der Frühe einen Beschluss fassten. Markus ist ziemlich genau. Es sind die drei Gruppen des Hohen Rates, die dort genannt werden: die Hohen Priester, die Ältesten und die Schriftgelehrten. Und der Beschluss des Hohen Rates fand am frühen Morgen statt. Dann begann die zweite Gerichtsverhandlung bei Pilatus. Die wird nur kurz erwähnt. Die nächste Zeitangabe, die wir haben, ist dann die Zeitangabe im Vers 25. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Die dritte Stunde, das ist ungefähr die Zeit 9 Uhr. Um die sechste Stunde, das steht in Vers 33, da brach eine Finsternis über das ganze Land herein. Und in der neunten Stunde, also gegen 3 Uhr am Nachmittag, schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani, das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann steht etwas vom Begräbnis. Weil dieser Karfreitag der Tag vor dem Sabbat war und für die Juden begann der Sabbat mit Sonnenuntergang am Freitagabend. Deshalb ging Josef von Arimathäa, ein vornehmes Mitglied des Hohen Rates, zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Das muss also dann am späten Freitagnachmittag gewesen sein. Er nahm Jesus vom Kreuz und legte ihn in ein Grab. Markus überliefert nicht, dass der tote Leichnam Maria in den Schoß gelegt wurde. Das ist zwar in der Kreuzwegandacht so, einer katholischen Frömmigkeitsform zur Passionszeit, und das ist in der Kunst ein häufig benutzte Darstellung die Pieta, aber in der Bibel steht nichts davon. Im Markus-Evangelium steht auch nicht, dass das Grab Jesu bewacht wurde. Das war also am Freitag spät Nachmittag. Mit dem Sonnenuntergang begann der Sabbat und für gläubige Juden war jeder Sabbat ein strenger Ruhetag. Dann ging man nicht ein Grab besuchen. Jesus hatte häufig Probleme bekommen, als er am Sabbat Kranke gesund gemacht hat. Die Pharisäer sagten, das muss alles nicht am Sabbat sein, das kann man auch einen Tag später tun. Das heißt, für die Kreuzigung Jesu, das Letzte, was wir wissen, ist Karfreitagabend, Jesus wird in ein Grab gelegt. Am Samstag wissen wir überhaupt nichts. Als der Sabbat vorüber war, das ist also jetzt Sonntagmorgen, da gingen einige Frauen zum Grab. Im Kapitel 16 steht das, als eben die Sonne aufging, da gingen sie zum Grab, um Jesus zu salben. Sie haben also nicht damit gerechnet, dass Jesus am dritten Tag auferstehen würde. Sie wollten ihn salben. Sie gingen fest davon aus, er ist tot und wer tot ist, ist tot für immer. Sie kamen zum Grab und sahen, dass der Stein weggewälzt war. Völlig überrascht gingen sie in das Grab hinein. Da sahen sie einen jungen Mann sitzen. Markus schreibt nichts von einem Engel. Aber wie Markus diesen jungen Mann beschreibt, ist es gut vorstellbar. Ein junger Mann, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Die Frauen erschraken sehr. Dieser junge Mann sagte, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Als der junge Mann ihnen sagte, erschreckt nicht, hat das nichts genützt. Schreckliches Entsetzen treibt sie vom Grab weg. Sie flohen, sie freuten sich überhaupt nicht. Sie haben nicht gesagt, jetzt geschieht das, was wir ja doch gehofft hatten. Es war für sie unfassbar, unmöglich, unerklärlich und angsteinflößend. Damit endet das Markus-Evangelium. In den Bibelausgaben steht dann noch ein Anhang, das sind die Verse 9 bis 20. Da werden Erscheinungen des Auferstandenen überliefert. Aber in neueren Bibelausgaben steht in einer Fußnote, dass dieser Abschnitt nicht zum ursprünglichen Markus-Evangelium gehört. Er findet sich nicht bei den ältesten Textzeugen. Es ist eine im 2. Jahrhundert entstandene Zusammenfassung der anderen Evangelien. So steht es in der Einheitsübersetzung. Ähnlich steht es auch in der Luther-Ausgabe. Es ist tatsächlich so, dass zwischen katholischer und evangelischer Bibelauslegung kaum ein Unterschied besteht. Das heißt, das Markus-Evangelium endet mit Flucht, Schrecken und Entsetzen. Eine Auferstehung wird nicht beschrieben, sie wird nur angesagt von einem mit einem weißen Gewand bekleideten jungen Mann in der leeren Grabhöhle. Damit endet das ursprüngliche Markus-Evangelium. Für uns ist wichtig, das leere Grab hat nicht zum Glauben an die Auferstehung geführt. Das leere Grab hat Angst, Schrecken und Entsetzen ausgelöst. Wir kommen mit dem Markus-Evangelium nicht weiter in der Frage, wie entstand der Osterglaube. Da müssen wir einen anderen Weg versuchen im dritten Teil.